Ich heb den Fuß und setz ihn hin. Ach nee, ich falle hin. Ich komme hier nicht so richtig rein. Vielleicht lasse ich es lieber sein.
Bennett Foddy hat wieder gequoppt. Bennett Foddy quoppt uns um. Bennett Foddy will, dass wir quoppen. Quoppt alle mit Bennett Foddy.
Hallo. Hallo und herzlich willkommen zum besten Dach-Podcast des Gamings, des Feuilletons und der Independence-Szene mit Dennis Kogel.
Hallo, warum Dach?
Und Markus Richter.
Wegen
Deutschland, Österreich, Schweiz.
Okay, ja.
Das ist ein PR-Slang.
Es ist definitiv ein PR-Slang.
Für den deutschsprachigen Bereich,
ja.
Also der beste deutschsprachige Podcast.
Okay.
Für die Gaming-Szene, no hate, insert moin. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Hi.
Hallo.
Kluge Gedanken zu schönen Spielen, jede Woche.
Mhm.
Immer in einer Woche als Podcast, in der Woche danach als Newsletter und dann wieder als Podcast, dann wieder als Newsletter und so weiter und so fort. Das machen wir und wir behandeln in der Podcast-Version immer zwei Spiele und so ein bisschen Krams. Und diese beiden Spiele sind heute einerseits Baby Steps. Ein neues Spiel, an dem auch, muss man dazu sagen, das ist bei Autorenspielen immer so ein Ding, auch Bennett Foddy mitgearbeitet hat. Und wenn ihr euch fragt, woher ich dieser Name bekannt wurde, dann erklären wir das gleich.
Mhm.
Und außerdem Consume Me, ein Spiel, über das ich nichts weiß.
Aber das ähnlich wie Baby Steps, würde ich mal sagen, zu einem der wichtigsten Indie-Game-Releases dieses Jahr zählt. Also ich würde sagen, Baby Steps.
Also gar nicht wichtig?
Ja. Baby Steps, Silksong, Consume Me ist, würde ich sagen, so das Trifecta der wichtigen Indie-Spiele dieses Jahr.
Das Triptychon,
der wichtigen Indie-Spiele, weil es hat ganz, ganz viele Awards gewonnen.
Ja.
Da haben Leute seit Jahren drauf gewartet und wir haben es vor 1000 Jahren auf der MAs auch gesehen.
Ja.
Und es ist sehr, sehr interessant, können wir drüber reden.
Genau. Und dann werden wir noch Kommentare kommentieren.
Mhm.
Gerade weil wir in der letzten Folge über Silksong geredet haben, gab es Kommentare, sage ich mal. Genau, und wir haben keine Neuigkeiten zur Live-Veranstaltung, außer dass wir sagen können, sie findet statt.
Und wir freuen uns total, dass so viele von euch schon geschrieben haben, dass sie Lust haben zu kommen, sogar Menschen mitzubringen zu diesem Quatsch.
Ja.
Das ist total geil.
Und die Teilnahme an diesem Event wurde verschenkt. Das ist krass, oder?
Ja.
Mir ist immer warm ums Herz, wenn ich sehe, jemand schließt ein Steady-Abo ab oder überweist regelmäßig irgendwie uns so ein bisschen Geld für diesen Podcast. Und wird auch sehr warm, dass sozusagen das aus dieser fixen Idee, lass uns doch mal vielleicht live was machen, sozusagen, dass da wirklich Leute denken, das ist eine gute Idee, da kommen wir gerne hin.
Und das ist wirklich, wirklich schön.
Ja.
Also wenn ihr euch da nochmal belesen wollt, was wir da vorhaben, indiefresse.org/live. Da gibt es alle Infos, ansonsten im Podcast, im Newsletter gibt es ein Update, sobald es ein Update gibt,
wie
das mit Tickets aussieht.
Und ihr könnt an live@indiefresse.org schreiben, dann setzen wir euch auf sozusagen eine Mailing, also nicht keine wirkliche Mailingliste, aber dann schreiben wir dorthin als allererstes, wenn wir wissen, was da Sache ist.
Genau.
Das, so viel dazu und dann lasst uns einfach gleich loslegen.
Nate!
Nate, buddy, family meeting, let's go!
Das ist Baby Steps.
Das ist Baby Steps
in seiner Gänze.
Ich finde es erstaunlich, dass du damit fast einen Song kreiert hast.
Was ja auch Baby Steps macht.
Ja, Baby Steps. Es ist das neue Spiel von Bennett Foddy und Freunden von Bennett Foddy. Und ein Spiel, auf das ich mich schon auch sehr gefreut habe.
Ich war interessiert.
Ja, nee.
Aber vielleicht sozusagen Geschichte, ausnahmsweise mal.
Mhm.
Also Bennett Foddy ist ein Typ, der macht Spiele, die schwierig zu steuern sind und mit Frustration zu tun haben. Der erste Erfolg ich weiß nicht, ob das wirklich ein Erfolg war, aber das war sozusagen in dieser Indie-Szene.
Ja.
war das sozusagen, war Quop.
Quop. K-W-O-P.
Genau.
Ein Spiel, ein Flash-Spiel, glaube ich, damals noch, also im Browser auf jeden Fall, wo es darum ging, einen Sprinter, so 100-Meter-Sprint-Menschen zu bewegen, aber dann denkst du, ich kann ihn bewegen, aber du bewegst jedes Bein einzeln und dann führt das dazu, dass du nicht lossprintest, sondern einfach
quopst,
umfällst. Genau, du bewegst ihn mit den Tasten Q, W, O, P. Ja. Und das führt dazu, dass man maximal, also ich habe so einen Meter vielleicht geschafft und dann quoppt man um. Ja. Das war das Erste und dann fanden das Leute sehr, 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 sehr lustig.
Genau, das war eine lustige Idee. Mhm. Dann gab es Getting Over It. Mann sitzt, also Getting Over It with Bennett Foddy, das ist sicherlich auch ein Autor, der keine Angst davor hat, seinen Namen zu sagen. Ein Mann sitzt in einem Kessel. Es gibt eine total wirre Geschichte. Es ist ein Auswanderer aus Albanien, der in Belgien irgendwie seinen Job. Habe ich in so einem Wiki über das Spiel gelesen. Okay. Und es gibt sozusagen einen Berg. Also der Berg ist eine abstrakte Ansammlung von Hindernissen, die man überwinden muss. Man kann sich nur bewegen, indem man den Hammer schwingt. Man kann sie damit festhaken.
Ja, der Mann sitzt in einem Kessel und bewegt und hat einen Vorschlaghammer in der Hand. Ja. Das war ein riesiger Hit unter Twitch-Streamenden, weil man immer wieder umgefallen ist, also quasi sich festgehangelt hat mit diesem Hammer und dann abgerutscht ist, runtergefallen ist und dann wieder den ganzen Berg wieder hoch.
Das Wichtige war nämlich, man muss den Berg hoch und wenn man an der Stelle nicht schafft, war es nicht nur so, dass man die Stelle nicht schafft, sondern manchmal sehr weit wieder runterfällt.
Genau.
Das ist sogar ein eigenes kleines Genre geworden. Also es gab sozusagen dieses, ich muss irgendwo hochklettern. Da gab es zum Beispiel auch einen Fortnite-Mod zum Beispiel.
Ja.
Und das hatte auch eine klare Intention. Bennett Foddy selber hat gesagt, ich habe das für eine bestimmte Art von Leute getan, damit denen wehgetan wird. Also da geht's schon um sozusagen um Leute, die ehrgeizig sind mit ihrer Frustration. Konfrontieren.
Ja, und ich glaube, also so, ja, Bennett Foddy ist ein, ich würde sagen, Bennett Foddy ist ein Künstler, der mit Frust arbeitet.
Ja. Und ich will nochmal dieses Twitch-Ding, also Getting Over It war, glaube ich, kein gutes Spiel, um es zu spielen. Es war aber ein unterhaltsames Spiel, um ihm halt zuzuschauen.
Ich habe es mal mit Nina Kiel im Wettkampf gespielt.
Oh, wow.
Und es war schrecklich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt gibt es eben mit zwei anderen Menschen zusammen Baby Steps. Und Baby Steps ist einerseits dasselbe und andererseits aber ein Exploration Game. Mhm. Also im Sinne von, es ist eine dreidimensionale Welt, es gibt eine Figur, es gibt nicht so sehr eine Geschichte, sondern eher einen Rahmen. Einen 35-jährigen Arbeitslosen, der so ganz klischee-mäßig in einem Basement rumhängt und Fernsehen guckt und dann in so eine Welt teleportiert wird und dann nicht weiß, was da passiert. Und der muss da drin rumlaufen und Walking Simulator hieß es mal, Exploration Game war dann sozusagen die Aneignung des Genres mit einem weniger herabschauenden Titel. Also es geht darum, diese Gegend sich zu erlaufen.
Ja, und aber auch einen Berg hochzukommen.
Und vielleicht. So, also das Spiel deutet es an, aber so richtig sicher ist man lange nicht.
Ja, es gibt du wirst in diese Welt transportiert und dann, also passieren Dinge, wenn du den Berg weiter erklimmst. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist.
Man kann auch seitwärts gehen.
Ja gut, aber
das sind auch Dinge.
Ja, aber wenn du nach oben gehst, gibt es irgendwann eine Cutscene an einem Lagerfeuer, gibt es quasi den nächsten großen Abschnitt.
Und vielleicht wartet am Ende ein Schloss, wo ein Wunsch erfüllt wird.
Vielleicht, ja.
Vielleicht.
Auf dem Weg gibt es auf jeden Fall Männer mit Eselsköpfen und freischwingenden Penissen, die man aber ausstellen kann, wenn man von...
Bevor das Spiel losgeht, wird man gefragt, Nacktheit?
Nacktheit, möchtest du schwingende Penisse sehen? Ich wollte.
Sure.
ich wollte und war dann trotzdem überrascht. War dann so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Und das war auch so ein bisschen, warum?
Das weiß ich nicht, ja.
Ja.
Das war
Und dann ist es aber eben auch wieder Bennett Foddy. Mhm. Weil... Es ist sozusagen ein Third Person, also man sieht den Charakter, man guckt so über die Schulter, der läuft so. Aber man steuert ihn nicht mit einem Stick, sondern man steuert ihn, der linke Schulterbutton hebt den linken Fuß.
Ja.
Dann kann man mit dem linken Stick das Gewicht verlagern, so dass der Fuß dann sozusagen nach vorne oder nach hinten geht, je nachdem, wo das Gewicht verlagert. Wenn man den Button loslässt, den linken Schulterbutton, dann senkt sich der Fuß. Mhm. Mit dem rechten Schulterbutton kann man den rechten Fuß heben. Dann das Gewicht mit dem linken Stick verlagern, sodass der Fuß woanders hinzielt. Und dann das Loslassen des Buttons den rechten Fuß runter. Man hat also wieder so eine Extremitätensteuerung. Es ist quasi Quop 3D. Mhm. und Getting Over It, weil es einen Berg hochgeht. Aber als Exploration Game mit so einer Art Geschichte.
Ja. Ja. Und am Anfang ist das, am Anfang hat das so ein bisschen sowas Comedy-haftes, finde ich.
Ja. Ne?
Weil du floppst in diese Welt, du floppst ja. Und es hat wirklich ein, ich finde, es hat ein sehr, sehr lustiges Tutorial, weil dann sagt es dir, benutzt den linken Stick und dann bist du, oh, okay, ich kann den linken Stick benutzen, um mich zu bewegen. Dann benutzt du den linken Stick und bewegst deinen ganzen Charakter so, dass er einfach mit dem Gesicht nach vorne
umfällt. Also weil du nicht bewegst, sondern sein Gewicht verlagert.
Korrekt. Und dann ist er einfach nur so bunk und dann sagt er, oh je. Und dann steht er wieder auf und dann bist du so, okay, das war lustig. Und dann, genau, dann versuchst du so zu gehen und das ist halt, ja, ich weiß nicht, es ist im ersten Moment, finde ich, einfach wirklich, wirklich lustig, weil diese normale Aktion im Spiel, sich fortzubewegen, nach vorne zu gehen, das meistens mühelos passiert und für die meisten Menschen, würde ich sagen, im Leben auch etwas ist, worüber man nicht viel nachdenken muss, wie man nach vorne geht, ist plötzlich die Hauptaufgabe und es ist, als wärst du, weiß ich nicht, als wärst du komplett besoffen oder unter Drogen. Als
wärst
du
ein Baby.
Als wärst du ein Baby und musst das Gehen neu erlernen. Ja. Und das ist witzig, und nervig am Anfang und dann denkt man, haha, das Spiel ist jetzt bestimmt in 10 Minuten vorbei und du bist fertig, weil jetzt hast du es in dieser kleinen Höhle geschafft und dann ist es so, nein, hier ist ein gigantischer Berg mit vielen Leveln, den du erklimmen musst und dann erklimmst du los. Und dann, ich weiß nicht, was
nee, warte, ich fand's am Anfang noch nicht nervig, sondern am Anfang war ich so, hey, das ist tatsächlich sozusagen auf mehreren Ebenen clever, weil einerseits so dieses, ne, also es konfrontiert dich mit dem einen Ding, was du wie selbstverständlich machst und jetzt nochmal von Hand lernen musst. Und dann ist so die erste kleine Steigung ist halt tatsächlich so, oder bei mir war es zumindest so, dass es nicht in so einen Flow kommt. Also ich dachte am Anfang, okay, vielleicht lernt man das dann, dass man dann trotzdem fast normal gehen kann, aber das geht nicht. Will ich gleich noch mal später drüber sprechen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und dann heißt das, also man macht halt eben diese Baby-Steps, weil man sonst immer wieder umfällt. Und es gab wirklich am Anfang auch so ein Ding, da war so eine relativ krasse Steigung. Und dann auch so, da musste man wirklich so ein bisschen klettern, also wirklich ganz vorsichtig gucken, wo man seinen Fuß hinsetzt. Und wenn man dann da oben ist und sich dann umdreht und zurückguckt, dann ist es wirklich so wie beim Wandern, dass man so denkt, das habe ich jetzt geschafft. Von unten sah das so unüberwindbar, aber jetzt habe ich das geschafft.
Ja, und ich finde das auch technisch total interessant. Also, weil am Anfang dachte ich so, es ist halt so ein bisschen, man möchte so despektierlich Slop sagen, weil es ist, also nicht nur, weil man dauernd umsloppt und so, sondern auch, weil es einfach komisch ist und der Charakter bewegt sich komisch und verdreht sich und verrenkt sich und so. Und das besteht wie so aus Gummi oder so. Aber dann gibt es so Stellen, wo man wirklich schwierige Sachen navigieren muss. Zum Beispiel war ich irgendwann mal auf so einem Turm drauf. Und dann waren Planken auf dem Turm, so Holzplanken. Und ich musste wirklich so ganz, ganz vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen, fast so Ballerina-mäßig diesen flapsigen Körper irgendwie da so rüber bewegen. Und dann merkt man also, wie genau und präzise auch die Steuerung ist. Also wie man gucken kann, so, okay, ich hebe den Fuß, ich verschiebe ein kleines bisschen nach da. Ich teste aus, kann ich ihn hier abstellen, das Gewicht ein bisschen verlagern rüber. Und wenn man das dann schafft, das ist schon cool. Da ist man wirklich so, okay, wow, cool, ich habe wirklich was geschafft. Das war eine tricky Situation und ich habe es dadurch geschafft. Also das hat schon so coole Momente, wo man...
Genau, mein cooler Moment spürt. War, es gab also so ein... Also es war ein Verfall, eine Turmruine.
Genau, ja, ja.
Und da ist man sozusagen auf dem Rand des Turms, wie so auf so einer Treppe, aber es war ein verfallener Turm, nach oben gegangen. Und am Anfang war das nur so, da leuchtet irgendwas.
Ja, ja.
Und ich dachte, das muss man natürlich unbedingt erreichen. Und dann stellt sich, also es ist sehr schwierig und auch genau was du, ne, es ist sehr detailliert und das hat dann wirklich so das Gefühl von Klettern. Und dann ist halt nur in Anführungszeichen ein Apfel. Der große Begeisterung bei dem Charakter hervorruft.
Oh, wie cool, hast du einen Apfel gefunden.
Genau, ich habe einen Apfel gefunden, hat ihn gegessen und der Apfel war mega lecker. Und dann gibt es halt...
Ich habe eine Mütze gefunden. Hast du eine Mütze gefunden?
Ich habe auch eine Mütze gefunden, eine grüne.
Ja, ja,
grüne. Also ab und zu, ich hatte auch ein Entchen eine Zeit lang begleitet.
Ja, das hatte ich auch.
Und es gibt also so, es hat am Anfang wirklich sowas, okay, man entdeckt diese Welt, man überlegt, aber sozusagen, es ist auch nicht, dass man so... Man läuft halt nicht einfach das ganze Areal ab und guckt mal, sondern man denkt sich schon so, okay, ich gehe jetzt hier hin, aber dann drehe ich nicht wieder um.
Ja.
Also bei das Entchen zum Beispiel habe ich so zwischendurch verloren und dann bin ich aber irgendwo runtergefallen und war dann wieder an dieser Anfangsstelle, wo das Entchen auch, und dann war ich so, gehe ich da jetzt nochmal hin oder gehe ich jetzt direkt nach oben? Und dann war ich halt so, okay, es ist so anstrengend. So, Das heißt, am Anfang funktioniert das relativ gut und diese Begegnungen machen überhaupt keinen Sinn, sind aber sozusagen so surreal auf so eine lustige Art und Weise.
Ich finde übrigens, also haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, man hat es ganz am Anfang im Ton gehört. Es gibt eine Sprachausgabe, es gibt, ne, ja, dieser Nate wird gesprochen und es gibt dann immer, man trifft immer wieder auf Charaktere, mit denen man redet, und ich finde die Dialoge zwischen den Charakteren, die man trifft, einfach nur unglaublich witzig, absurd, surreal und auch wirklich ganz, ganz toll gesprochen. Also, weil dann gibt es, Nate ist halt so ein People-Pleaser und schüchtern und.
Aber der will eigentlich mit niemandem was
zu tun haben. Er will mit niemandem was zu tun haben und es ist ihm alles peinlich und es ist sehr, sehr lustig, weil dann
gibt es. Und der ist aber auch ein Arsch dadurch.
Ja. Weil da gibt es irgendwie am Anfang diesen einen Wanderer, der dir sagt so, hey, du hast, mein Freund, du hast gar keine Schuhe an. So, komm, ich kann dir Wanderschuhe geben. Und dann ist so, nein! Nein, ich hab, also, und so, wie, was? Du hast keine Schule. Ja, das ist, und es ist so lustig gesprochen und geschaut wieder. Also, das war nicht,
ja, ich fand den Charakter so ein bisschen nervig, was auch damit zu tun hatte, dass man als Spiel überhaupt gar keine Agency hat.
Ja.
Weil der sozusagen, also, das ist schon, also, das Spiel spielt auch damit. Zum Beispiel der Wanderer ist es auch, der sagt, guck mal, ich habe hier eine Karte.
Ja.
Und dann guckt Nate kurz auf die Karte und unten am Rand wird dann so ein, wie so mal, es spielt so eine Minimap-Navigationsding eingeblendet und man denkt so, geil, und dann ist sie aber wieder weg, weil der Wanderer immer so. Das ist also alles auch auf Frustration, also auch im Dialog aufgebaut. Und das alles ist für mich so eine Stunde lang sehr unterhaltsam gewesen. Und dann fällt das, finde ich, so ein bisschen auseinander, weil für mich haben letztlich diese verschiedenen Elemente nicht zusammengepasst. Man hat sozusagen dieses Quop/Getting Over It und beide Spiele sind eindimensional. Also bei Getting Over It hat der Typ auch zwischendurch irgendwelche quasi philosophischen Dinge von sich gegeben.
Ja, da spricht ja Bennett Foddy mit dir. Also Bennett Foddy, der Macher, spricht dann, hat das Voice-Over gemacht und erzählt dann etwas und macht so philosophische Ausführungen über Schwierigkeit und Spiele und Philosophie und so weiter und so
fort. Aber das Spiel ist wirklich nur berghoch oder runterfallen.
Ja, ja.
Quop ist dieses Extremitätensteuern. Und das ist ja beides hier drin. Und dann ist es aber eben auch ein Exploration-Game. Und dann, auch wenn die Steuerung sehr genau ist, wenn man Baby-Steps macht, wird sie sehr schnell ungenau, wenn man nur ein bisschen schneller ist. Das heißt, der Charakter fällt häufig hin und ich konnte dann nicht lesen, was genau ich jetzt falsch gemacht habe. Manchmal ist der Untergrund zu slippery, aber das Spiel hat keine klaren visuellen Cues, wann das so ist und wann nicht. Also es gab so Schlammabhänge, die bin ich total selbstbewusst hochgegangen, an anderen Stellen so. Und ich habe auch das Gefühl, dass die 3D-Geometrie ist manchmal so ein bisschen schief. Also dass der bleibt sozusagen quasi wo hängen, was ich aber gar nicht sehen kann. Und dann geht es aber über weite Strecken des Spiels auch schlicht und einfach darum, Strecke zurückzulegen. Also gar nicht, es gibt sozusagen diese einzelnen Herausforderungen, die also machen Spaß im Sinne von, die sind interessant. Ne? Diesen Turm musste ich 5-mal hoch und war so, oh! Aber war dann ein geiles Gefühl so. Aber zwischendurch ist es halt einfach ein Exploration-Game. Das heißt, es ist ein sehr weitläufiges Areal, wo man langlaufen muss. Und da fängt das dann schlicht und einfach an zu nerven. Und da könnte man immer noch sagen, und es wird wahrscheinlich noch viele Artikel geben, die auch versuchen, daraus eine Lehre zu ziehen. Bin ich wie Beppo, der Straßenkehrer? Ja, aus Momo, aus dem Buch, so, ne, ich will immer die ganze Strecke laufen, aber man macht immer nur einen Schritt nach dem anderen und dann so, aber je weiter ich das Spiel gespielt habe, desto eher war ich so, nee, das ist halt einfach Schikane.
Ja, ja, klar.
Und zwar nicht auf einem lehrreichen Weg.
Nein.
Sondern es ist halt einfach doof.
Ja, genau. Ich fand es auch genau wie du, eine Stunde oder zwei irgendwie sehr, sehr witzig. Und dann, mein Breaking Point war, ich weiß nicht, ob du da warst, ich glaube, drittes Level oder sowas in der Art, da kommt man, warst du beim Klohäuschen?
Ja.
Ja, das war mein Breaking Point. Weil dann bin ich irgendwie zum Klohäuschen gegangen, dann bin ich ständig versucht, diesen Berg, also Klohäuschen inmitten von einem See, und dann gibt's auch eine witzige Cutscene über das Klohäuschen, wie man beobachtet wird beim aufs Klo gehen, er möchte unbedingt aufs Klo gehen, das klappt, ist es witzig. Und dann ging es wieder hoch, ich bin wieder hochgegangen, dann bin ich auf dem Schlamm ausgerutscht, dann bin ich wieder in den See gefallen, dann bin ich wieder hoch, und dann war es wieder wie getting over it, ich gehe wieder hoch, ich falle un, weil dann suche ich einen Weg, wie kann ich da hinkommen, ich finde keinen Weg, ich gebe auf, gehe einen anderen Weg, es dauert wieder Ewigkeiten, noch irgendwo anders hinzukommen, gehe da einen Berg hoch, komme da nicht weiter, falle den nächsten Berg hoch, gehe da einen Berg hoch, und bin so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es dauert so lange, ich muss immer einen Schritt nach dem nächsten machen, es dauert so Ewigkeiten.
Das geht auch nicht, ne? Einen Schritt nach dem nächsten zu sagen, du wirst halt immer wieder unterbrochen.
Ja, natürlich.
Weil du hinfällst, aber nicht weißt, warum.
Doch, ich hatte schon das Gefühl, dass ich wusste warum, weil die Steuerung wirklich auf jede einzelne Stickbewegung, also quasi auf jede einzelne Stickbewegung reagiert. Wenn du dein Fußbein hebst, dann kontrolliert dein linker Stick nicht nur die Neigung, sondern auch quasi links, rechts, vorne, hinten vom Fuß. Also da kannst du den Fuß wirklich sehr viele Graden bewegen. Und mir ist das dann beim Laufen immer wieder passiert, dass meine Beine immer weiter nach links und rechts auseinander gingen und er dann plötzlich einen Spagat gemacht hat und hingefloppt ist und sowas.
Das hatte ich auch, aber ich hatte auch sozusagen Dinge, wo das Visuelle mir sozusagen, also ne, diese ganz kurze Flow-Momente, wo man so wirklich einen Fuß vor den anderen setzt. Und dann ist literally in der Animation exakt dasselbe passiert, was gerade 5-mal passiert ist, aber ist hingefallen.
Ja, weil da ein Stöckchen war oder irgendwas aus der Balance, zu schnell, zu langsam. Und du hast auch recht, manchmal gibt es Schlammabhänge, wenn man es schafft, die schnell hoch zu quasi sprinten mit seinen Baby-Steps, dann klappt das, manche sind auch zu steil. Und das muss man dann halt irgendwie erkennen durch Erfahrung. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es ist alles, es ist halt frustrierend. Es ist halt frustrierend, wie so Bennett Foddy-Spiele frustrierend sind.
Aber das finde ich halt eben nicht. Mhm. Also ich finde, das ist der Unterschied, ne? Sozusagen dieses Getting Over, sozusagen, das hatte, finde ich, was bewusst. Und hier ist, glaube ich, sozusagen, ich glaube, das ist diese Mischform. Also interessanterweise, und wenn ich sage, klingt das komisch, vielleicht war die Idee, das Spiel zugänglicher zu machen.
Ja.
Und das führt aber dazu, dass es also langweiliger wird. Mhm. Und dadurch, dass es dann langweiliger ist, zu scheitern, wird es nerviger.
Ja.
Also ich glaube, wenn das Spiel sehr steil wäre und man immer ganz viel runterfallen würde, dann würde ich das nicht spielen, weil mich das frustriert. Und weil ich diese Frustration mit dem Spiel nicht erleben will. Aber es wäre ein klarer Effekt. So ist es halt so ein bisschen, das ist so wirklich wie so ein, also Bullying ist ein zu starkes Wort, aber sozusagen jemand macht so einen fiesen Witz und macht den einfach immer wieder und immer wieder und immer. Und zwar nicht, weil da dahinter eine kluge Idee steckt oder eine Provokation, sondern weil ihm nichts Besseres einfällt.
Ja.
Und ich weiß nicht, was dagegen spricht, also ob es das Spiel kaputt gemacht hätte, wenn es so eine Flow-Erlebnis geben würde oder wenn man nach einer Weile sagt so, okay, du kannst jetzt sozusagen, du kannst einfach durch die Welt gehen, meinetwegen nur mit Stick, oder es ist halt einfacher, es ist nicht so punishing, und dann gibt es halt diese Situation, der schmale Grat über den Fluss, der Turm, den du holst, also, ne, also dass du dann so einen Wechsel hast, weil, okay, lesson learned, baby steps, aber
Ja, man muss es halt wiederholen, genau, es wird dann einfach ein bisschen oll, das zu machen und nervig, und ich meine, ja, die Idee ist, ich habe das auch in Reviews gelesen, ich glaube, die Idee ist auch so ein bisschen in getting over it, gab es ja wirklich nur diesen einen Berg und diesen einen Pfad, den man erklimmen musste, um das Spiel zu schaffen, wenn man so wahnsinnig ist, dass man das Spiel schaffen möchte. Und bei Baby Steps ist es tatsächlich so, das bietet dir alternative Pfade an. Also ich bin dann, genau, ich hatte dann im ersten oder zweiten Level oder sowas, bin ich einen alternativen Pfad gegangen, bin dann, hab einen riesigen Umweg genommen, hab dann dieses Entchen auch gefunden, war so, ah ja, interessant. Und das soll es, glaube ich, zugänglicher machen, dass man nicht jede Herausforderung annehmen muss, sondern sich was anderes suchen kann. Mhm. Aber es dauert halt Ewigkeiten und ja, ich wollte es dann irgendwann auch nicht mehr weiterspielen. Mhm. Einfach. Ich war dann so, okay, ich habe keine Lust.
Und das ist total interessant, weil ich finde wiederum, das Design ist total gut. Also das wirkt wie ein dichter Wald, aber du hast halt oft das Gefühl, du läufst jetzt irgendwie durch die Gegend, aber du kommst halt trotzdem immer an. Und das ist sehr clever gemacht.
Ja.
Und dann ist es aber dann trotzdem diese Nervigkeit. Und das führt mich dazu, dass ich glaube, und das habe ich in dem Review, was ich heute abgegeben habe für Deutschlandfunk Kultur, auch so gesagt, das wird auch wieder so ein Spiel zweiter Ordnung. Ich glaube, das wird seinen Platz haben. Das wird also in deinem Triptychon 2025 auch vorkommen. Aber eben zweite Ordnung im Sinne von, das wird wieder gestreamt werden. Da werden sozusagen von den Herausforderungsstellen wird es so Highlight-Reels geben, wo Leute irgendwie fluchen und dann doch den Apfel essen. Und es wird bestimmt auch noch irgendwie das ein oder andere Think-Piece geben, den Feuilleton-Artikel oder das YouTube-Essay, wo jemand sich mit der philosophischen Bedeutung der Schikane und dem Unterschied der frustrierenden Provokation und der langweiligen Provokation beschäftigt und so. Also da wird man ganz viel drüber reden können. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen mein eigenes Imposter-Syndrom gegenüber geisteswissenschaftlichem Trainingsweise der Welt gibt. Aber ich hab übrigens im Rahmen dieses Spiels, also ich habe auch eine Lesson daraus gezogen, ist, vielleicht bin ich ein Marie Kondo-Rezensent. Ich frage bei Spielen, also ich bin interessiert daran, was sagen mir die Spiele, aber ich frage mir bei jedem Spiel auch immer, does it spark joy? Mhm. Und Joy ist nicht sozusagen als die platte Befriedigung gemeint, sondern sozusagen, ist das ein erfüllendes Spielerlebnis? Und das ist Baby Steps nicht.
Nein, würde ich auch absolut so mitgehen, finde ich einen total guten Punkt. Und ich glaube, Bennett Foddy für sich würde das als Erfolg verbuchen.
Total.
Weil es ist, weil ich
es
glaube,
ist total on brand.
Genau. Es ist wie eine, ich finde, es ist, in gewisser Weise ist es halt wie so eine Installation. Also ich kann mir das, ne, ich kann mir das vorstellen, so, Quop, Getting Over It, das steht in so einem, in einem Bennett Foddy Raum, in so einer, hochkulturigen Spielekunstausstellung, und das kann man sich anschauen. Muss man das durchspielen? Ich glaube nicht. Also ich nicht. Ich möchte das nicht.
Macht das interessante Aussagen über das, was Videospiel sein kann, ja?
Klar, auf jeden Fall.
Scheitert es damit auch?
Ja, auch, ja. Ja, aber also, cool, also schön, dass es das gibt, aber ich möchte es auch nicht mehr weiterspielen.
Gut, dann machen wir jetzt was anderes.
Gut.
Also, ja. Ich weiß ja nichts zu sein. Also ich weiß leider, weil wir vorher Kaffee getrunken haben, so ein bisschen was. Ich versuche jetzt mal noch dieses Gespräch auszublenden und nur aufgrund der Töne versuchen zu erraten, was Consume Me ist.
Ja.
Rein vom Sound am Anfang dachte ich so ein Double Dragon Street Brawler Verschnitt, weißt du, so actionreiche Musik, Dinge, dabei gehen irgendwie Dinge kaputt oder so. Und dann klingt das sozusagen so ein bisschen wie, als ob jemand was verschluckt.
Aha.
Dann denke ich so, Consume Me, vielleicht so eine Art Katamari Damacy, man rollt durch die Gegend, nimmt Dinge auf, wird immer größer, sowas vielleicht.
Nein. Consume Me ist ein autobiografisches Spiel, eine Lebenssimulation in einem sehr, sehr eigenen Comic-Stil, das so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus Manga und MS Paint. Zeichnung eines sehr begabten Kindes, würde ich sagen.
Mhm.
Mit 8.
Okay.
Und es geht um Jenny. Jenny, ein Kind in einer chinesisch-amerikanischen Familie, die in der Schule beschließt, Diät machen zu müssen. Weil ihre Mutter ihr irgendwann sagt, Kind, du bist ganz schön rund geworden.
Mhm.
Und dann fängt dieses Spiel an, eben ja diese Jenny in diese Diätwelt hinein zu begleiten, wo du jeden neuen Tag die Aufgabe hast, weniger Bites, weniger Häppchen zu dir zu nehmen als dein Häppchenlimit. Das ist übrigens ganz interessant. Es geht die ganze Zeit nicht um Kalorien, also um tatsächliche Kalorien oder um tatsächliches Gewicht, weil am Anfang des Spiels steht so eine Warnung von wegen, hey, es geht um problematisches Essverhalten, es geht um gestörtes Essverhalten. Wir möchten Leute nicht extra damit tatsächlich einfach triggern mit Kalorienzahlen oder Gewichtszahlen. Ja. Das möchten wir das ein bisschen abstrahieren. Naja, dann geht es wirklich darum, das ist dann so ein Tetris-Spiel, so ein Minispiel, wo du Jennys Teller hast und dann musst du Essen in Tetris-Form da drauf packen, so dass es reinpasst und aber da gleichzeitig auf die Kalorienzahl achten, weil ein Keks, ein Schokocookie, hat zwar vielleicht eine gute Form, um das auf deinen Teller zu legen, kann man an vielen Stellen irgendwie reinslotten, aber das hat so viele Häppchen, das hat so viele Bites, das möchtest du nicht haben, weil du musst unter einer bestimmten Bites-Anzahl bleiben und deswegen entscheidest du dich dann doch lieber für das L-förmige Salatblatt oder einen anderen Tetris-Block, der dann eine Tomate darstellt oder sowas, statt die große Ladung Nudeln, die natürlich viel Platz wegnimmt und auch viele Häppchen auf die Waage bringt. So, das ist so Das eine, das passiert jeden Tag, aber dann drumherum gibt es eben noch so einen, so einen Alltagssimulator. Also du siehst halt, wie Jenny zur Schule geht und dann ganz, ganz viele Herausforderungen meistern muss. Und dann geht's dann, weiß nicht, um die erste Liebe. Sie hat dann plötzlich einen Boyfriend und dem muss sie regelmäßig SMS schreiben, damit die Beziehung am Laufen gehalten wird. So. Oder sie muss für den großen Test in der Schule lernen, damit sie in die gute Uni kommt. Oder sie muss dann später an der Uni lernen, um ins Medizinprogramm aufgenommen zu werden und so.
Und das sind dann auch Minispiele? Oder?
Und das sind dann ganz, ganz viele Minispiele und ganz, ganz viele Aufgaben, die man machen muss. Und man hat aber jeden Tag immer nur eine begrenzte Anzahl an Aktionen. Also dann ist es halt so, du kommst aus der Schule nach Hause, du hast ganz, ganz viele Dinge, die du machen musst aus deiner Liste, die du abarbeiten musst. Du musst das Essen für den nächsten Tag einpacken, damit du in der Schulcafeteria nicht zu viele Häppchen zu dir nimmst, weil die geben dir natürlich nicht das gesunde Essen, sondern gibt's Hotdogs oder sowas. und du musst dem Freund eine SMS schreiben und du musst die Hausaufgaben machen und dann kommt die Mutter und sagt, räum das Bad auf und du musst deine Kleidung waschen und du musst deinen Hund spazieren führen und du hast für alles nicht genug Aktionen und dann wird man langsam gefangen in diesem schrecklichen Strudel aus Teenager, Überforderung und Diät-Wahnsinn.
Gott, das klingt sozusagen so gleichzeitig, als ob es so ganz amüsant anfängt. Und dann hält man irgendwann so in und denkt so,
Ja, absolut. Und dann hat es so ganz, ganz viele Sachen, wo man dann merkt, so im Laufe des Spiels, aha, du kannst dir mehr Zeit verschaffen, um all diese Dinge zu schaffen.
Das wenn du nichts isst.
Wenn du nichts isst, ja genau, ja, beziehungsweise dann gibt es, wenn du zu müde bist, das ist natürlich auch Werte, du hast den Hunger, quasi dein Hungerdings, deine Happiness, deine Müdigkeit, das wird auch noch getrackt und dann bist du so, okay, vielleicht, wenn ich spät aufbleibe, kriege ich noch eine weitere Bonusaktion, kann noch mehr lernen, dann geht meine Energie runter, aber dann kann ich einen Energy Drink trinken, dann geht meine Energie wieder hoch, allerdings ist der Energy Drink, hat auch wieder Häppchen, dann muss ich aber vielleicht ein bisschen Sport machen, um die Häppchen wieder runterzukriegen, damit ich nicht so viel gegessen habe und dann kann ich noch einen Kaffee trinken, um mir noch eine Aktion zu verschaffen. Und dann kann ich noch das machen und das kombinieren. Und dann quasi führt dich das in so eine wahnhafte, krankhafte Welt der Selbstoptimierung und von so einem, dass man dann anfängt, so das Leben wirklich wie so ein Videospiel zu begreifen. Ich meine, hier ist es ja wirklich einfach nur ein literal Videospiel, aber es ist halt ein autobiografisches Spiel. Von Jenny Zhao Sha heißt sie und die hat das auch mit anderen Leuten gemacht, aber das ist so, es geht um ihr Leben und sie erzählt quasi so ihre Lebensgeschichte, so ihre Teenager-Geschichte und wie sie dann darüber nachgedacht hat, dass ihr Leben quasi so ein Spiel ist mit Werten und wie so ein Rollenspiel und sie muss sich managen und Punkte und dies und das und so weiter und so fort und zu was für einem, zu was für schlimmen Konsequenzen das letztendlich führt, also weil offensichtlich ist das nicht gut, was da passiert und es nimmt auch kein gutes Ende. Es ist sehr, sehr witzig. In der Spielbeschreibung sagen sie, es hat über 13 verschiedene Enden, fast alle davon schlecht.
Oh nein. Aber hat es sozusagen, hat es dann auch beim schlechten Ende irgendwie eine Message oder was Persönliches?
Ja, total. Also und dann, ich weiß nicht, so ein kleines bisschen ein Spoiler, aber auch ein bisschen nicht. Weil es ist ein autobiografisches Spiel und es endet damit, dass dieses Spiel gemacht wird.
Okay.
So, also weil sie das Ende ist, es wird halt, sie arbeitet es halt auf jeden Fall irgendwie auf, weil wir haben dieses Spiel jetzt in den Händen.
Ja.
Und das fand ich wirklich interessant. Also es ist sehr, sehr witzig, hat tolle Musik, tolle Animationen. Und ja, also ich glaube so der Grund, warum das so ein Spiel ist, auf das so lange gewartet ist oder warum das in meinem Triptychon drin wäre, ist, dieses Spiel geistert seit über 7 Jahren so auf Indie-Game-Festivals herum, weil das so lange in Entwicklung ist. Es ist quasi auch so ein bisschen ein Silk-Song.
Wait a minute.
sie wollten es irgendwie releasen, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie hat es Ewigkeiten gedauert. Das hat so als Uni-Projekt angefangen. Und das war immer mal wieder auf dem Amaze auch. Man konnte es immer mal wieder auf dem Amaze spielen. 2019 hat es auf dem Amaze einen Preis gewonnen.
Das ist echt schon eine Weile her.
Ja, und dieses Jahr hat es ganz viele Preise gewonnen beim großen Indie-Games-Festival in San Francisco, bei der Game Developer Conference. Und deswegen hat es halt so ein bisschen so eine Erwartungshaltung, dass das.
Aber ist sie dann sozusagen erfüllt worden oder?
Ich finde ja, also in gewisser, also ich fand.
Im Gegensatz zu Silksong.
Wow.
Kommen wir gleich noch zu.
Ja, also für mich ja, es ist ein total faszinierendes Spiel geworden, also mit vielen witzigen, merkwürdigen Minispielen und ich muss sagen, es hat mich am Ende so ein kleines bisschen so auch zum Reflektieren über mich selber nachgebracht, weil ich habe jetzt hätte niemals irgendwelche Diäten gemacht. Ich weiß auch nicht, wie es ist, ein Teenager-Mädchen einer chinesisch-amerikanischen Familie zu sein.
Ja, klar.
So, aber dieses sein Leben in so Spiele-Terms, in so Spiele, in so einem Spiele-Dings zu sehen, mit Aktionen und Punkten und so weiter und so fort, da habe ich mich schon so ein bisschen dabei erwischt. Weil ich habe irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, mein Leben und meine Arbeit so ein bisschen wie so ein Projektmanager zu betrachten. Und ich habe und ich benutze so ganz, ganz viele so Produktivitätstools, um mein Leben zu managen. Und ich habe mein Trello-Board, ja, wie in so einer Tech-Firma, wie so ein Softwareentwickler, wo ich halt auch meine Kategorien habe mit in Progress und das ist heute auf der To-Do-Liste und das ist morgen auf der To-Do-Liste und das sind die großen Projekte und so weiter und so fort. Und ich verschiebe Karteikärtchen hin und her und dann so, aha, ich tracke das da und da und da und möchte natürlich, dass ich jeden Tag, soll die Liste bitte am Ende leer sein, weil ich alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich auch geschafft. Und dann habe ich natürlich Arbeitszeiterfassung, wo ich irgendwie alles immer mit Toggle, so eine Arbeitstracking-App toggle und dann gucke ich, bin ich auf meine von mir arbiträr festgelegte Arbeitsstundenzahl, die ich jeden Tag arbeiten möchte, mindestens gekommen? Oder nicht. Und wenn da steht, heute nur 2 Stunden reine Arbeitszeit gehabt, bin ich so, okay. Dann wird ein bisschen länger aufgeblieben, um die Arbeitszeit voll zu machen für heute. Und es ist halt totaler Quatsch.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht gesund.
Nein, natürlich nicht. Und ich war so,
Wait a minute.
Und das finde ich, so ganz schön wertvoll für ein Spiel, dass man damit so ein bisschen konfrontiert wird und denkt so, läuft das so gut? Also wirklich dieses, ja, letztendlich Selbstoptimierung, Tracking, sich selber Druck aufbauen für Dinge und so. Und das finde ich total, also das fängt es halt total ein, weil es dich irgendwann durch diese Spielmechaniken in dieses crazy Mindset reinbringt und man wirklich in diesem Strudel gefangen ist.
Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, mir war nicht so ganz klar, worum es ganz genau geht. Vielleicht hätte das eine Content-Notice am Anfang gebrauchen können. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes irgendwie
auch
ein bis zwei Angebote für, falls euch das betrifft oder falls ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass es betrifft, für so Hilfsangebote oder Informationsangebote verlinken.
Ja.
Weil das eben auch eine Sache ist, die eine Beeinträchtigung sein kann,
ja,
aber die
halt
auch
Fall.
Wirklich ernsthaft eskalieren kann.
Ja.
Und das wollen wir natürlich nicht.
Nee, genau. Und da würde ich sagen, also jetzt das ist natürlich mit der Einschränkung, ich bin jetzt kein Experte für gestörtes Essverhalten und Diäten und so weiter und so fort. Aber in meinen Augen wird das gut dargestellt im Sinne von keine gute Sache und so kommt man da vielleicht auch raus und diese Effekte hat das und sowas.
Ja.
Aber jetzt auch nicht. Aber halt auch jetzt, ich fand jetzt auch nicht so mit einer schweren Hand. Also es ist auch mit viel Humor, mit viel Liebe, viel Empathie. Also ich fand das sehr, 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 sehr schön. Kann man machen.
Okay.
Yes.
Wunderbar.
Mhm.
Dann kommen wir jetzt zu den Kommentaren, die wir kommentieren.
Aha.
Und da gab's welche.
Also
wir haben mal in der letzten Folge zu einem Spiel gesprochen, das jetzt nicht ohne Kontroversen ist, könnte man sagen.
Ja.
Nämlich über Silksong.
Mhm.
Und die, was ich interessant fand, ist nach der letzten Folge, dass die Diskussion um den Schwierigkeitsgrad tatsächlich noch sehr lange weiterging.
Mhm.
Ich dachte, das wird so ein kurzes, so die Leute, die es lieben, lieben es und die Leute, die es nicht lieben, denken so, fuck this shit. Aber es ist tatsächlich noch sehr lange und auch, also man kann bestimmt immer noch differenzierter und nachsichtiger sein, aber sozusagen auch reflektiert drüber geredet worden. Was ich interessant fand, ist, dass ich an mehreren Stellen, auch an manchen, wo ich nicht gedacht hätte, dieses Ding so Also ja, man kann so eine Spiele machen, aber es ist 2025 und es gibt schon auch Beispiele, wie das anders geht. Mhm. Und Zugänglichkeit ist schon auch einen Wert an sich. Das ist mir relativ häufig, also häufiger als ich gedacht hätte, begegnet. Das fand ich ganz, ganz interessant. Wie hast du denn die, jetzt mal bevor wir konkret zu unseren HörerInnen kommen, die Diskussion darum noch wahrgenommen?
Ich bin die so ein bisschen leid und müde, muss ich sagen. Mhm. Also weil ich finde, die können sich alle mal am Riemen reißen. Nein, Quatsch. Nein, was ich sagen will ist, ich finde das Argument, das hatten wir ja auch in der letzten Folge wirklich viel besprochen, dass es nicht schaden würde, wenn es mehr Zugänglichkeitsoptionen gäbe. So, das finde ich ist unbestreitbar. So, das ist so. Und dann war ich irgendwann so ermüdet davon, weil sich das ansonsten halt immer so im Kreis dreht und halt irgendwie alle Argumente dazu sind irgendwie so alt und durch für mich. Also ich habe das Gefühl, so alles, was dazu auch kam, haben wir auch mit unserer sehr, sehr guten Zugänglichkeits- und Accessibility-Folge mit Nina besprochen. Verlinken wir gerne, wo es halt irgendwie das eine Argument, ja, aber die künstlerische Vision und bla, und dann das andere Argument, aber Optionen sind nicht schlecht, Leute haben unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Sachen und so, ja, genau das, und niemand ist gezwungen, diese Optionen einzubauen, aber Leute freuen sich darüber, wenn sie da sind, Leute sind schlecht drauf, wenn sie nicht da sind. Punkt, so, ne? Ja. Also, und man kann das an der Stelle kritisieren und man kann, und it's fine. Und ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war dann so ein bisschen verwirrt davon, weil ich spiele weiterhin Silksong. Ich habe großen, großen Spaß daran. Mhm. Wir sind jetzt irgendwie so in Akt 2. Ich stoße immer wieder an Bosse, die mich herausfordern, an denen ich eine Weile lang hänge und dann schaffe ich die irgendwann. Mhm. Und mir macht das Spaß und ich empfinde das auch gar nicht als so überbordend schwer und schrecklich. Also es gibt Spiele, die ich viel, viel schwerer und schrecklicher finde. Deswegen ist das für mich so ein bisschen so, ist das wirklich das Schwer?
Genau, das ist übrigens der Punkt, ne, dieses, was du gerade gesagt hast, deswegen. Ne? Also weil du so gut bist, fragst du dich deswegen, ob das eine Diskussion ist. Und tatsächlich dieses Ermüdungsgefühl, was du sagst, das habe ich vor allen Dingen bei Menschen erlebt, die das Spiel spielen können. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz... Und ich habe so ein bisschen Angst, das so hoch aufzusagen, aber das ist natürlich eine ganz klassische Situation, wenn man generell über Zugänglichkeit redet. Mhm. Für die Leute, für die es zugänglich ist, ohne weitere Hilfsmittel, ist die Diskussion natürlich am ermüdendsten, weil die am wenigsten nachvollziehen können, wie es ist, wenn es nicht so ist. Und das finde ich ganz spannend. Und das ist natürlich für die, und andererseits ist es für die Leute, für die es nicht zugänglich ist, natürlich ein besonderer Stachel, der vielleicht auch dazu führt, dass es sozusagen weiter, ne? Also es gibt niemanden, der objektiv drüber diskutieren kann.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend.
Nee, aber ich finde das so, ja, schon, aber es ist halt auch so eine Sache von wegen, es ist ja nicht ermüdend von, ich will sagen, redet da nicht mehr drüber, sondern ich habe das Gefühl, es ist dazu eigentlich, also es ist relativ schnell dazu alles gesagt, nämlich, es wäre gut, wenn es diese Optionen gibt. Und ich verstehe den Frust und den Nerv, wenn man sich das wünscht und das nicht da aber ist.
Du hältst sozusagen, du hältst die Idee, dass man die Diskussion so lange aufrechterhält, bis der Druck auf die Multimillionäre, das vielleicht einzubauen, so hoch ist, dass sie es noch nachholen, für keine nachvollziehbare Idee.
Das finde ich jetzt eine sehr loaded question.
Natürlich! Aber ich glaube, das ist es am Ende, ne? Also, weil das ist, das, ich habe mich das am Ende auch gefragt, und also ich glaube schon, dass die Vehemenz, die geführt wird, zum Teil auch von Leuten kommt, die sozusagen nicht mit dem Spiel klarkommen und dass die Vehemenz auch gefüllt ist, also fueled, angetrieben von dieser Frustration ist, ne? Also sozusagen nicht rein argumentativ, sondern so. Ich glaube aber auch, dass wenn man über Verantwortung sozusagen spricht oder über sollte mal jemand, dass es schon einen Unterschied macht, wie reich ist die Person.
Ja. Ey. Meinetwegen, aber ich finde es auch, also ne, ich weiß auch nicht. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe im Newsletter auch einen Artikel verlinkt von einer Frau, die ihre Arme nicht benutzen kann, kaum, weil die Sehnenscheiden durchlöchert sind und die mit großer Freude Silksong spielt und das auch schafft. Also quasi mit einem Adaptive Controller so, also wo ich mir auch denke, okay, also auch Leute mit körperlichen Einschränkungen können, also, oder nicht alle, ne, aber so können dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich dann auch angefasst von diesem, weil du so gut bist oder so. Fühle mich da tatsächlich so ein bisschen angefasst und.
Aber das ist interessant, weil du hast, also ich habe ja gerade sozusagen nur deine Formulierung gespiegelt.
Aha.
Du hast ja gesagt, ich spiele das mit Spaß
ja.
Und deswegen ermüdet mich die Diskussion.
Ach so, nö. Ich finde die Diskussion ermüdend, weil da keine neuen, also weil ich finde, das ist schnell auserzählt.
Mhm.
Und man dreht sich da mhm. schnell im Kreis.
Mhm.
Und ich finde die Argumente für und wider finde ich nicht spannend, weil ich finde so viele Argumente gibt es da nicht. Das ist gut, wenn Spiele mehr Zugänglichkeitsoptionen anbieten und dass sie das nicht tun, kann man kritisieren. Punkt.
Mhm.
Ich finde es halt, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht was so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, also in meiner Wahrnehmung, weil ich Silksong gar nicht als das ultraschwerste Terrorspiel sozusagen empfinde. Ich habe, wie aber gesagt, das, aber, ich bin weder, also ich kann das spielen, ich kann viele andere schwere Spiele empfinde ich als sehr, sehr viel schwerer und komme damit auch selber sehr, sehr viel weniger gut klar. Und deswegen, also ich habe Probleme mit dem Argument, ich persönlich wäre so gut in Videospielen, dass das...
Nee, nicht in Videospielen. Es geht wirklich um das konkrete Spiel.
Um das konkrete Spiel.
Das ist ja der Punkt, den du gerade schon wieder machst. Ne? Und das finde ich ganz interessant, weil... und natürlich ist meine Wahrnehmung von der ganzen Diskussion auch total gefärbt. Mhm. Aber so wie ich die Diskussion wahrnehme, denke ich manchmal so, wenn ich höre, die Diskussion ist überflüssig, sozusagen, oder es ist doch gar nicht so schlimm, ist das oft von Leuten, die eben, wie ich gerade schon gesagt habe, es gut spielen. Und ich denke immer so, ich würde das auch gerne selber spielen, aber ich bin fein damit, dass ich es nicht selber spiele, aber sozusagen die Argumentation für mehr Zugänglichkeit ist ja, man möchte, dass das möglichst viele Leute spielen und auf der Gegenseite kommt, es reicht mir, wenn ich das gut spielen kann.
Mhm.
Und das finde ich sozusagen, da finde ich sozusagen so ein Ungleichgewicht.
Das sage ich doch gar nicht.
Nee, das sagst du nicht.
Okay.
Aber du hast sozusagen gerade zum wiederholten Male gesagt, für mich ist das nicht das schwerste Spiel, deswegen fühle ich mich angefasst, wenn jemand sagt, ich bin zu gut, um diese Diskussion ernst zu nehmen.
Mhm.
Und weil ich aber wiederum sozusagen in meiner Wahrnehmung das so wahrnehme, dass eben gerade Leute, die das spielen können, die Diskussion sozusagen so ein bisschen abstellen und sagen, das ist doch entweder ist alles auserzählt oder ich erzähle gleich nochmal, es ist doch gar nicht so schlimm oder die Leute sind doch selber schuld, die müssen es ja nicht spielen oder so weiter und so fort. Es ist halt so ein bisschen hoch aufgehängt, wenn man den Inklusionsbegriff nimmt, aber ich glaube, letztlich geht es darum. Das ist so ein ganz uraltes Ding, sozusagen, wollen wir Sachen für alle zugänglich machen oder geben wir uns damit zufrieden, dass es für die gut ist, die es erreichen können? Und das finde ich ganz spannend.
Mhm.
Also ich glaube, das geht auch nicht zu Ende.
Okay.
Okay. Und ich habe tatsächlich sozusagen, also es gab im Blog und auf Mastodon so ein paar Kommentare, kommen wir gleich zu. Ich habe tatsächlich sozusagen, habe ich auch gemerkt, wie krass diese Diskussion auch stellenweise ist. Und ich bin mit einer Userin an Mastodon ganz, ganz krass aneinander geraten, was mit, ich glaube, einen Blog, ich blick's technisch nicht, ob die Posts gelöscht wurden oder ob ich geblockt bin oder so, ich habe Rainer Siegel hat einen Artikel geschrieben, den habe ich sozusagen verlinkt mit meiner Money Quote, die hat genau auf dieses sozusagen, ne, Leute, die irgendwie millionenschwer sind und jahrelang Zeit haben, hätten sich da vielleicht Gedanken drüber machen können. Und dann ist sozusagen, kam ein Kommentar und dann habe ich darauf kommentiert und es ist relativ schnell eskaliert. Und ich will dazu sagen, not my proudest moment. Also im Nachhinein dachte ich so, du hättest auch sozusagen nicht so schnell so scharf sein müssen. Aber ich glaube, was beiden passiert ist, dass man in dieses Ding reingegangen ist, mit interessanterweise diesem Gefühl, was du auch gesagt hast, das ist doch eigentlich alles gesagt. Und dass es deswegen so schnell eskaliert, weil gefühlt schon alles gesagt ist, dass man dann sehr schnell auf diese Ebene kommt, aber das ist doch, muss man doch jetzt einsehen irgendwie, oder halt eben nicht. Und das tut mir leid. Und ich, ne, es gibt so einen O-Ton von Baby Steps, da wirft der Protagonist so einen Steinhaufen um. Mhm. Und dann kommt so ein Typ unter der Ecke vor und sagt, ja, was soll das? Und er so, ja, ich hab's gar nicht gemacht. Und dann sagt der andere Typ, ja, lass uns zurück zu dem Zeitpunkt gehen, wo du es nicht gemacht hast. Das denke ich bei dieser Mastodon-Diskussion. Und da sind aber auch die ganzen Dinge vorgekommen, über die wir gerade gesprochen haben. Und das überrascht mich so ein bisschen. Und ich weiß auch, ich weiß da letztlich auch keine Lösung sozusagen.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das so, das ist irgendwie so komisch festgefahren. Und also ich weiß nicht, ich merke nur an mir, dass ich latent davon genervt bin, weil das ein Spiel ist, das ich so schön finde, so sehr mag, mir so viel Freude bereitet und ich das Gefühl habe, aber dann darf ich darüber nicht, dass das nicht so etwas ist, über das gesprochen werden soll, weil du dann sagst, nein, das ist zu schwer und doof.
Das finde ich auch eine ganz interessante Wahrnehmung, weil ich ja denke, ich finde ja gut, wenn die Leute Spaß haben.
Ja, ja.
Aber warum können sie dann nicht gleichzeitig trotzdem dafür sein, dass, ich mache es jetzt mal platt, ich auch Spaß habe?
Ja, aber da bin ich ja für. So, ne, ich bin da dafür.
Aber ich
stimme da doch hundertprozentig zu.
Genau, aber in dem Moment, wo du sagst, ist egal, Psychotherapie live, Gruppentherapie live, in dem Moment, wo du sagst, mich nervt die Diskussion, ich will das nicht mehr, ist es für, ne, denn, also mich nervt die Diskussion, das heißt, dann ist es so ein bisschen Diskussion, kann jetzt auch mal zu Ende sein, ist ja alles gesagt, dann habe ich ja immer noch ein ungelöstes Problem, aber du nicht. Und daher kommt, glaube ich, sozusagen dieses Gefühl des gegenseitigen Angefasstseins.
Ja.
Der nicht spielen kann, fühlt sich dann zurückgelassen. Mhm. Und der spielen kann, sozusagen, will eigentlich auch gerne das alles hinter sich lassen. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Weil dann letztlich, da findet eine Trennung der Welt statt. Ne? Das ist so ein bisschen, du bist auf einer gemeinsamen Wanderung. Mhm. Ne? Also wir haben ein gemeinsames Hobby, Videospiele, wir sind auf einer gemeinsamen Wanderung. Und dann gibt es sozusagen einen Weg und mir ist der Weg zu steil.
Mhm.
Und du gehst weiter und sagst, das ist voll schön hier, das ist mega gut. Mhm. Und ich bleib halt unten stehen und so, Und dann denkst du so, was, warum darf ich den Weg jetzt nicht weitergehen? Mhm. Und ich denke, nimm mich mit. Der Vergleich hinkt natürlich, wir alle vergleichen. Und schon wieder, wenn wir über Inklusion sprechen, ist der Vergleich hinkt zu sagen, auch schon wieder problematisch. Und es gibt 1000 Ebenen. Aber das ist so ein bisschen das Ding.
Ja.
Das liegt halt irgendwie an einer Handvoll Leute in Australien sitzen die, glaube ich.
Ja.
Die es halt ändern könnten.
Ja.
Aber nicht tun. Und dann sitzen wir halt da und denken so.
Ja. Ne, ich möchte auch nochmal sagen, ich möchte nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, dass ich genervt von irgendwie Inklusionsdebatten bin. So, ich bin nicht genervt von Inklusionsdebatten.
Nee, ist schon klar.
So, bitte habt Inklusionsdebatten. Ich finde nur, es kommt dabei nicht viel Neues rum. Die Argumente sind komplett nachvollziehbar und man kann diese Argumente wiederholen, wieder und wieder und wieder und wieder. Und das kann man gerne machen, in der Hoffnung, dass sich da was ändert und das ist auch gut. Aber quasi ist es für mich halt auserzählt im Sinne von.
Aber das zu sagen, wenn sich halt nichts ändert, ist halt immer komisch.
Okay. Aber,
oder?
Ich sage
das jetzt. Das ist so, wenn ich, also ich fahre jetzt, tue ich nicht, theoretisches Beispiel, ich fahre einen Dieseltruck.
Ja.
Also ich fahre einen Dieseltruck, der irgendwie 13 Liter verbraucht und sage so, mir sind alle Argumente klar.
Mhm.
Ich mache es trotzdem.
Ja gut, aber ich kann
nee, nicht Spiel, du, sondern die Entwickler.
Ja. Ja gut, aber die Entwickler.
Die Entwickler sind die Dieseltruckfahrer.
Okay, die Entwickler sind die Dieseltruckfahrer. Ja. Okay,
Weißt du, ich kann das zum Teil nachvollziehen, weil ich fahre ein Elektroauto.
Mhm.
Ich fahre aber auch immer noch mit großem Spaß meine Enduro.
Mhm.
Ich kann schon verstehen, dass sozusagen so Dinge. Aber was ist dann mit den Leuten, die so? Wir erklären es hier wahrscheinlich nicht.
Ja.
Vielleicht müssen wir die Bonusfolge.
ich finde, aber die, was ich interessant fand, war, wir hatten zwei Kommentare, eine Sprachnachricht und einmal hatte Joe Köller geschrieben, die so beide in eine ähnliche Richtung gegangen sind, wo es ja auch darum ging.
Tobi war es mit der Sprachnachricht.
Tobi, Dankeschön. Genau, wo es halt auch darum ging, also er hatte er meinte zum Beispiel auch, ja, irgendwie schon auch Spaß mit dem Spiel, aber schon auch Frust. Du weißt nicht, ob das noch irgendwie, ob das so, so gut ist für ihn, aber schauen wir mal. Und wo er auch zu Recht angemerkt hat, naja, es gibt ja auch Spiele, die in eine ähnliche Richtung gehen, die quasi Accessibility-Option, Zugänglichkeit hinbekommen haben. Zum Beispiel Nine Souls, das hatten wir auch im Podcast besprochen.
Das hat Joe Keller auch gesagt, das scheint anscheinend ein sehr gutes Beispiel dafür zu sein.
Genau, das ist ein super Beispiel dafür. Das ist ein Spiel, das im Standard-Schwierigkeitsgrad, das sich nochmal viel, viel herausfordernder empfinde als Silksong. Mhm. Ich fand es sehr viel schwerer. Aber dann hat das eben auch Optionen, das sehr viel einfacher zu machen.
Mhm.
Ja. Fand ich es spannender als Silksong? Ja. Nein. aber ja, genau, diese Sachen gibt es auch. Und das zeigt, ja, da Team Cherry, da haben das echt ein bisschen. Bin ich verpennt. So, ja. Also quasi diese Entwicklung in den letzten Jahren. Das ist schade.
Ja. Das ist es. Genau. Liebe Grüße an Tobi.
Mhm.
Wir haben uns entschlossen, die Sprachnachricht zu paraphrasieren, nicht zu spielen, weil die Audioqualität, also seht uns das nach. Wir freuen uns total über Sprachnachrichten. Schickt uns Sprachnachrichten. Link zum Signal- und Streamer-Account und Telefonnummer, glaube ich, auch. Nee, Telefonnummer haben wir nicht. Streamer und Signal-Account ist in den Shownotes. Und es ist aber auch so, wenn es technisch anstrengend zu hören ist, dann hören wir es voller Freude und mit leuchtenden Augen an, aber würden es dann trotzdem paraphrasieren. Aber wenn es gut klingt, spielen wir es auch gerne hier. Genau, ich habe jetzt kurz schon auf die Bonusfolge hingewiesen, das kann man vielleicht auch noch kurz einschieben, dass die, wir haben uns ja, also das Steady-Ziel ist ja überschritten gerade für, es gibt jedes Quartal eine Bonusfolge. Mhm. Wir waren so mit der Vorbereitung der Live-Folge in Begeisterung beschäftigt, dass wir jetzt gerade so vor dieser Folge waren so, wait a minute, das Quartal ist gleich zu Ende. Wir nehmen auf am 25. September und wir schaffen die Bonusfolge nicht mehr im rechnerischen, juristischen Quartal 3, aber machen das Anfang von Quartal 4. Also die kommt auf jeden Fall, die wird nicht gestrichen. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und sozusagen die Bonusfolge fürs Quartal 4 steht ja schon fest. Das ist ja halt eben das Live-Event. Genau, nur um da transparent zu sein und Rechenschaft drüber abzulegen. Creon hat auch noch geschrieben zu Silksong. Der hat die letzte Folge gehört, war bei Minute 1,15 und ich muss jetzt leider ausmachen und Markus überall entfolgen.
Das ist die korrekte, Vorgehensweise.
Ja, wenn man Silksong nicht mag, dann gehört man geschannt und ausgestoßen.
Korrekt, genau. Ja. Das fordere ich, dass genau alle Silksong nicht möge ausgestoßen und ignoriert, ignoriert werden sollen. Korrekt.
So sieht's aus.
Mhm.
Genau, dies dazu. Allerdings andererseits hat Christian auf Mastodon sich bedankt für die guten Takes zu Silksong.
Mhm.
Er konnte sich bei beiden weiterfinden. Ach. Nicht nur bei dir, Dennis, auch bei mir. genau. Also das war so ein Diskussionsspiel.
Ja, schön.
Das fand ich ganz interessant. Okay, ich glaube, das war's.
Okay.
Dann vielen lieben Dank,
dass
ihr dabei wart.
Ja.
Wir freuen uns über eure Unterstützung finanzieller Art auf Steady. Oder per Direktüberweisung, was den Vorteil hat, dass alles Geld bei uns ankommt.
Mhm.
Na gut, ich muss Umsatzsteuer abführen, aber alles Geld kommt bei uns an. Und werden uns gleich noch im Einzelnen bedanken bei den Menschen, die ein bisschen mehr spenden. Ich frage mich immer noch, weil wir sind ja sozusagen so sehr inklusiv immer unterwegs. Ne? Also man kann alles von uns, gibt's öffentlich, ohne zu bezahlen. Wir haben sozusagen, die Dankesdinger sind an die Leute, die mehr als 10. Ich habe mich manchmal auch die Frage, ist das fair? Müssen wir nicht eigentlich alle irgendwie rotieren oder so, weil wer weniger gibt, kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr und es ist ja auch nicht schlimm und so.
Ja.
Ich bin mir über dieses Geldkonzept stellt mich immer wieder vor Rätsel und Herausforderungen. Ich bin mir unsicher, wie man das handhabt. Ach übrigens, es hat gar niemand was dazu gesagt, ob wir jetzt Geld ausgeben sollen für.
Doch, jemand hat sich, ich glaube, Thomas hatte sich drüber gefreut und sogar eine Illustratorin empfohlen.
Ach stimmt,
ja.
Genau. Okay, den muss man hinterher recherchieren.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich zuerst unseren, in Anführungszeichen, Illustrator fragen,
ja.
Maxler,
ja.
Der das Logo für uns gemacht hat. Aber ja, okay, dann gehen wir das vielleicht an. Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vor allem auch an die Steady-SpenderInnen Sebastian, Konrad, Watson, Nikolai, P., Patrick, Roland und Dominik.
Und unsere UnterstützerInnen über Direktüberweisung Thomas, Tobias, Sebastian und Daniel. Vielen, vielen Dank euch.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.